Hallo, hier ist Eva und ich habe euch heute nicht eine ganze neue Folge Deutschland 3000 mitgebracht, sondern einen Ausschnitt aus meinem anderen Podcast, Battle of the Nerds. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe letztes Jahr schon mal darauf hingewiesen zur ersten Staffel. Jetzt gibt es eine zweite, die läuft schon seit ein paar Wochen und wir haben uns wieder einen Haufen populärer Fandoms vorgenommen, die ich in der Regel irgendwie noch nie gesehen hatte. Zum Beispiel Sex and the City, Star Trek, Harry Potter oder auch, und das ist der Ausschnitt, den ich jetzt heute dabei habe, der Herr der Ringe. Ich weiß nicht, wie ich es in den letzten 20 Jahren geschafft habe, um diese Filme rumzukommen. Ich bin jetzt auf jeden Fall hochmotiviert, sie zu gucken, denn unsere beiden Nerds in der Folge, Annika und Stefan, haben uns so leidenschaftlich davon erzählt. Es hat richtig Spaß gemacht und meine Neugierde geweckt. Aber dieses Format ist natürlich nicht nur was für Leute, die jetzt noch nie Herr der Ringe gesehen haben, sondern falls ihr die Filme gesuchtet habt, falls ihr die bis heute jedes Jahr guckt, dann könnte es erst recht spannend für euch sein. Das Prinzip ist nämlich immer folgendermaßen: Ralf Kaspers und ich betteln uns darin, wer schneller möglichst viel über diese verschiedenen Franchises lernen kann. Dabei werden wir angeleitet von Nils Bokelberg, unserem Shownotar und ja, Battle-Zirkus-Direktor, könnte man sagen. Und wir haben natürlich, weil alleine könnten wir das nicht, auch immer Nerds an unserer Seite, die sich top und bis in den letzten Winkel in diesen Welten auskennen, in die wir da eintauchen wollen. In dieser Folge waren das Stefan und Annika und ihr hört jetzt gleich eine der Spielrunden, in der es um die Lieblingssache geht. Also Stefan und Annika haben eine begrenzte Zeit, eine sehr kurze Zeit, die Möglichkeit, uns möglichst viel über ihre Lieblingssache aus dem Herr der Ringe-Universum zu erzählen. Und ja, das hört ihr jetzt gleich. Das Format ist frisch nominiert für den Deutschen Podcast Award in der Kategorie Innovation, also innovatives Format und Storytelling. Und ich finde, das hat es auch verdient, denn eine Gameshow als Podcast auf diese Weise, das hat es noch nicht gegeben. Deswegen würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr reinhört. Und wir hören uns dann hier in 2 Wochen wieder. Dann gibt es die Live-Aufzeichnung, die ich neulich in Nürnberg mit Mirella Pretschek hatte und auch mit einem Überraschungsgast. Also stay tuned, jetzt aber erstmal Battle of the Nerds.
Runde 2. Das Lieblingsding.
So, es geht in Runde 2. Und da geht es darum, dass unsere Nerds, Stefan und Annika, eines ihrer Lieblingsdinge, ihrer Lieblingsgeschichten, ihrer Lieblingscharaktere, was auch immer, eines ihrer zentralen Lieblingsmotive aus ihrem Fandom erzählen und erklären. Ihr habt dafür 90 Sekunden Zeit und Eva und Ralf dürfen dann beide danach noch Fragen stellen, haben aber zusammen nur 3 Nachfragen, auf die ich peinlichst genau achte, dass es nicht 4, 5, 6 oder 7 Fragen werden und sie dann nochmal reinschmuggeln.
Relativsätze sind ein Trick.
Und genau, es ist eine offene Runde. Es geht los mit Team Ralf.
Ja, Annika, wir fangen an. Also, was ist deine allerliebste Sache an oder im Herr der Ringe-Universum? Bei den Verfilmungen natürlich. 90 Sekunden ab jetzt.
Neben ganz vielen anderen Dingen mag ich das Volk aus Rohan sehr, sehr gerne. Die sogenannten Pferdeherren oder Pferdemenschen, die Rohirrim. Die Geschichte der Rohirrim ist sehr durchwachsen und sehr abenteuerlich zum Teil. Es geht im Prinzip damit los, dass dieses Land begründet wird aus einer Freundschaft zu Gondor. Also der König von Gondor übergibt den frühen Rohirrim einen Teil, eine Provinz von Gondor. Und das wird dann nachher zu Rohan und dort leben die Rohirrim. Und die Rohirrim, die sind ein bisschen mittelalterlicher vielleicht geprägt als Gondor. Also die sind nicht so belesen, die schreiben keine Geschichten auf, die machen Gedichte, die geben das mündlich weiter, ihre Geschichten und ihre Legenden. Und Pferde sind ein ganz wichtiges Element in dieser Kultur. Deswegen ist auch das Banner von Rohan ein weißes Pferd auf grünem Grund. Und was mich zum Beispiel in den Büchern total abholt und was auch in den Filmen vorkommt, ist, dass die Sprache Rohans im Prinzip mit Altenglisch übersetzt wird. Weil das ist ein ganz großer Kernpunkt bei Tolkien, dass er sich selbst als der Übersetzer des Roten Buchs der Westmark sieht. Dieses Buch, das Bilbo nachher an Frodo übergibt, wo er seine Abenteuer aufgeschrieben hat und Frodo nachher an Sam übergibt, das hat Tolkien sozusagen einfach in unsere Sprache übersetzt.
Ich notiere gerade noch auf.
Interessante Wendungen in deiner Erklärung.
Altes Buch von Westmark.
Rotes Buch.
Sorry, ja.
Ich hoffe, ich habe Rotes Buch gesagt.
Ja, du hast auf jeden Fall Rotes Buch gesagt.
Gut.
Es war aber auch alt irgendwann.
Ja. Ja.
Und bestimmt nicht mehr so rot.
Aber es war altes Englisch.
Als in der Sonne stand.
Altenglisch, genau. Haben Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, fällt mir gerade auf. Es war nicht der König von Gondor, sondern der amtierende Truchsess. Weil zu dem Zeitpunkt, wo Rohan entsteht, gibt es schon keine Könige von Gondor mehr. Also schon, aber im Verborgenen. Puh.
Truchsess von
Truchsess,
Gondor.
Also der den Thron für den König bereithält.
Warm hält.
Ja, genau. Weil Gondor immer in dieser Hoffnung lebt, eines Tages kommt der rechtmäßige Erbe Isildurs wieder zurück und besteigt den Thron.
Wer ist Isildur?
Oh. Isildur ist einer der Söhne von Elendil. Elendil war im Prinzip der erste König sozusagen, könnte man sagen. Der kam aus Númenor nach Mittelerde. Númenor ist eine Insel, die untergegangen ist. Die flüchten sozusagen nach Mittelerde und bauen dort das Königreich Gondor und Arnor auf. Und das Königreich Gondor und Arnor wird dann im Prinzip von Elendils Söhnen verwaltet. Elendil ist dann der König. Und Isildur ist der Sohn, der diese große Schlacht, in der Sauron der Finger mit dem Ring abgeschlagen wird, überlebt. Isildur überlebt und hat den Ring. Er nimmt den Ring an sich. Das geht aber schief und er stirbt und der Ring geht verloren. Und Aragorn, den wir in den Herr-der-Ringe-Filmen sehr gut kennenlernen, der ist der direkte Nachfahre von Isildur und dadurch rechtmäßiger König von Gondor. Aus eigenen Gründen geht er aber nicht hin nach Gondor und sagt, hier, ich bin euer König, lass mich da mal auf den Thron. Und das passiert dann eben, also das ist so diese Entwicklung der Geschichte.
Aber wer sitzt dann auf dem Thron, wenn es nicht Isildur ist und nicht Aragorn?
Es sitzt auf dem Thron, von Gondor sitzt niemand. Mhm. Neben dem Thron gibt es einen kleineren Sitz und dort sitzt der Truchsess. Der Truchsess verwaltet das Land anstelle eines Königs, bis der König wiederkehren wird. Und diese Truchsessen, die haben natürlich dann schon auch viel Macht und die nutzen das auch. Also die leiten schon die Geschicke des Landes und verwalten das. Aber es ist immer klar, sollte der rechtmäßige König doch wiederkehren und wiederkommen, dann ist die Zeit der Truchsessen im Prinzip vorbei.
Wenn der Truchsess praktisch königliche Macht hat, mehr oder weniger, und plötzlich Aragorn zurückkommt, sagt der Truchsess dann, ja natürlich, hallo, du bist hier und herzlich willkommen. Oder gibt es da Konflikte?
Da gibt es in der Zeitspanne, in der die Geschichte des Herrn der Ringe spielt, gibt es da schon allein den Konflikt, dass der amtierende Truchsess ist Denethor der Zweite. Und der ist sehr bedacht auf seine Macht und die Macht seines Hauses, die möchte er nicht so leichtfertig hergeben. Deswegen, ja, man muss so ein bisschen ausholen immer wieder bei Tolkien. Was nämlich zum Beispiel leider in den Filmen überhaupt nicht auftaucht, ist, dass Denethor einen sehenden Stein, einen Palantir bei sich hat, so wie der von Saruman, den wir sehen im Film. Und der wird von Sauron beeinflusst und korrumpiert. Und deswegen dreht Denethor halt so im Prinzip so ab. Das wird im Film leider, wird das gekürzt. Und er wird einfach nur so halt einfach als, ja, nicht so netter Mensch irgendwie gezeigt. Und er hat zwei Söhne, Boromir und Faramir. Und jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Boromir ist einer der Ringgefährten und stirbt im Verlauf der Geschichte. Und Faramir wird dann später dann eben der neue Truchsess, wenn Denethor stirbt. Und Faramir ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ, also der kommt mit Aragorn auch gut klar und das ist alles, was wir in der Geschichte des Herrn der Ringe dann nicht mehr so richtig mitbekommen, das passiert dann erst später, aber Faramir und Aragorn, die kommen ganz gut zurecht und die teilen das dann so ein bisschen, also natürlich ist schon Aragorn dann der König, der dann auch Gondor und Arnor wieder vereint. Und Faramir ist so ein bisschen wie so ein Berater, Verwalter oder ja, also ist schon auch noch da. Der wird jetzt nicht einfach in Rente geschickt, aber die verstehen sich ganz gut.
Das hat mich so verwirrt bei den Filmen. Ich habe ja so eine leichte Gesichtsschwäche und dann Aragorn, Boromir, Faramir und die sahen für mich alle gleich aus. Es waren alles irgendwelche Männer mit langen Haaren und Bärten. Das war echt.
Aragorn ist der mit den dunklen Haaren, Boromir hat ein bisschen hellere Haare.
Ah ja, okay, vielen Dank. Da will ich drauf achten, das nächste Mal.
Ich sehe hier bei euch beiden auf jeden Fall sehr viele Fragezeichen über den Köpfen. Das finde ich schon sehr schön. Aber das führt zu weit, denn wir wollen jetzt natürlich
wissen. Seit wann führt denn hier was zu weit?
Wir wollen jetzt Eva, du bist jetzt
genau,
dran.
Genau, jetzt sind wir nämlich dran. Stefan, du kannst da nahtlos ansetzen oder uns nochmal ganz woanders hinführen. Denn jetzt interessiert uns, was ist deine allerliebste Sache aus und rund um die Verfilmung von Herr der Ringe?
Was ich bei der Verfilmung sehr schätze, was in den Romanen fast ein bisschen zu kurz kommt, ist die Liebesgeschichte von Aragorn, den wir gerade schon kennengelernt haben. Aragorn, Arathorns Sohn. Und Arwen, der Tochter von Elrond. Denn diese Liebesgeschichte wird im Roman von J.R.R. Tolkien nur sehr am Rande erwähnt, zwischen den Zeilen. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass es da eine Liebesgeschichte gibt. Und in den Filmen ist das etwas hervorgearbeitet. Und das Tolle ist, dass Tolkien sich wirklich eine riesige Rahmengeschichte für diese Liebesgeschichte auch ausgedacht hat, die Jahrtausende zurückreicht. Also die Familiengeschichte der beiden, die sind auch fern verwandt, fast schon Westeros-artig hier, aber sie sind auch ferne Verwandte. Die geht Jahrtausende zurück bis ins erste Zeitalter, die altvordere Zeit, wo in einer, ja, wo es auch schon mal so eine ähnliche Liebesgeschichte gab von Beren und Lúthien, die die Vorfahren sind. Und zwar ist das die erste Beziehung von einem Menschen mit einer Elbe. Hm. Und das, das Romantische daran ist, dass in diesem Fall und auch in im Fall von Aragorn und Arwen die Elbe ihre Unsterblichkeit für den Mensch opfert. Und um diese Zeit mit ihm leben zu können und dafür dann aber in den Tod geht und nicht für immer auf Ada wandeln kann. Ich könnte jetzt Stunden darüber noch erzählen, aber vielleicht hast du ein
wir
paar Fragen.
Ja, noch ein paar Fragen.
Ja,
ja, ich habe gerade tatsächlich gedacht, vielleicht können wir, auch wenn es dann nochmal basic wird, sorry, aber bei den Elben mal kurz innehalten. Was macht die denn aus, außer ihrer Unsterblichkeit, die ich jetzt gerade schon mir gemerkt habe?
Ja, die Elben sind ganz wundersame Geschöpfe, die wurden als erste Kinder Ilúvatars geschaffen in Mittelerde von Ilúvatar, dem Schöpfer. Und sie stechen dadurch hervor, dass sie sehr schön sind, sehr edel, sehr immer gesund, nie krank, unsterblich. Und dass sie auch sozusagen die Lieblinge der in Anführungszeichen Götter von Mittelerde sind und von denen dann sogar zeitweise in ihr Reich nach Valinor geholt werden und dort leben dürfen an der Seite der Götter, die in dem Fall Valar heißen. Also Tolkien würde mir widersprechen, das sind keine Götter für Tolkien. Der Katholik war, gab es nur den einen Gott, Ilúvatar, und die waren eher engelartige Wesen, aber sie werden im Allgemeinen auch als Götter unter den Fans und auch unter den Bewohnern von Mittelerde bezeichnet, die Valar. Ja, die Elben zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Schicksal von Mittelerde eigentlich von Anfang an mitbestimmen. Und
wie ist das Verhältnis der Elben zu Sauron und dem Ring? Also wenn die so toll sind, warum haben die Sauron nicht schon längst erledigt?
Ja, das ist auch eine längere Geschichte zwischen Sauron und den Elben, weil die Elben im zweiten Zeitalter den Fehler gemacht haben, sich mit Sauron anzufreunden. Sauron war auch nicht ganz fair, der hat sich nämlich getarnt als Anatar, der Herr der Geschenke, und hat sich bei den Elbenschmieden, allen voran Celebrimbor, in die Schmiede, in die Region eingeschlichen und den Elben geholfen, die magischen Ringe, um die es geht im Herrn der Ringe, zu schmieden. Und was sie aber nicht wussten, ist, dass es sich bei ihm um Sauron handelt und dass er seine bösen Mächte sozusagen in all diese Ringe fließen lässt. Ja, das war der Anfang vom Ende dann sozusagen. Und Sauron hat dann diesen einen Meisterring geschmiedet, der alle anderen Ringe beherrscht. Und daraufhin haben die Elben auch nochmal drei Ringe geschmiedet, die Sauron nie berührt hat. Das sind die drei Elbenringe, die auch sehr mächtig sind, aber die auch trotzdem eine Verbindung zu dem einen Meisterring haben. Und die Elben versuchen eigentlich immer wieder in den früheren Zeitaltern gegen seinen Boss, der ist nämlich nicht der Oberböse, sondern Morgoth ist der Oberböse, das ist der Herr von Sauron, ja, den immer wieder zu bekämpfen und den irgendwie zu vernichten, ja.
Ich brauche, weil das war mir vorher nicht klar, dass es so eine Hierarchie unter den Ringen gibt sogar. Da brauche ich mal kurz auch noch eine Einführung.
Also, Also es gibt drei Ringe, den Elbenfürsten hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen, ewig dem Tod verfallen, neun und ein Ring dem dunklen Herrscher auf dunklem Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Okay. Und der eine Meisterring beherrscht alle anderen Ringe, bis auf die Ringe der Elben. Allerdings kann er die Träger, wenn sie die Elbenringe tragen, auch sehen. Also, aber er hat nicht diesen starken Einfluss, weil die Elbenringe hat Sauron nie berührt.
Danke. Ja, ich will natürlich direkt nachfragen, aber ich sehe schon, wie Nils mich hier streng anschaut.
Das war die dritte Frage.
Du redest so schnell, ich kann gar nicht mit aufschreiben alles. Also drei Elben, sieben Zwerge und Menschenringe.
Und Schneewittchen.
Gott.
So, und hier breche ich jetzt ab. Sorry. Ich würde euch jetzt einmal in den Feed von Battle of the Nerds schicken, wenn ihr diese Folge zu Ende hören wollt, wenn ihr wissen wollt, ob Ralf oder ich diesen spezifischen Battle gewonnen haben. Die ganze Staffel war wirklich ein einziger Fiebertraum. Ich schwitze jetzt noch, wenn ich an die Folge denke, die wir gerade online gestellt haben. Das war Harry Potter. Es gab auch noch sehr lustige Szenen bei Sex in the City. Es wurde gruselig zum Thema Alien. Und eine Überraschungsfolge, mit der wir diese Staffel glorreich beenden, findet ihr auch im Feed von Battle of the Nerds. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes zu diesem Ausschnitt hier. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören mit einer sehr besonderen Deutschland 3000 Folge. Wir waren nämlich endlich wieder live mit Mirella Precek und einem Überraschungsgast. Und wer das ist, das verrate ich euch erst in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, macht's gut.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Kennt ihr noch diesen Song hier?
Ich bin die Scheiße.
Ich finde dich scheiße von Tic-Tac-Toe, die erste deutsche Girlband. Mega erfolgreich. Bis zu einer katastrophalen Pressekonferenz, bei der sich die Band vor laufenden Kameras trennt.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
Wie konnte es so weit kommen? Und warum erinnern wir uns heute nur noch an diesen einen Moment? Ich bin Merit Reh und in vier Folgen erzähle ich euch die ganze Geschichte von Tic-Tac-Toe. Von drei jungen, schwarzen Frauen, die Mitte der 90er über Rassismus, Sucht und weibliche Wut rappen, als dafür in den deutschen Charts noch kein Platz war. Es geht um die Macht der Medien und eine Band, deren Einfluss bis heute unterschätzt wird. Reclaim Tic-Tac-Toe, jetzt in ARD Sounds.